Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Wege aus der Sucht mit der lieben Jana.
Und dem Alex.
Und Stefanie Bötsch.
Hey!
Wie geil. Welch Prominenz. Also, ja. Vielen, vielen Dank. Da fangen wir doch gerade mal an, bevor ich dich frage, wer du bist und ob du sowas zu dir sagen kannst. Ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, weil ich denke, der, wo mich gefunden hat, hat dich schon lang gefunden und weiß genau, wer du bist. Aber ich will mich nochmal bei dir bedanken, weil ich angefangen habe und habe mir das in 3 Wochen zusammengegoogelt und habe dann einfach losgelegt, weil ich so einen Drang hatte und eine innere Mission und halt mit dem Schreiben das nicht so, warst du halt so lieb und hast mich hingewiesen, du, da ist ein Rechtschreibfehler und hast du das so gemeint. Und andere habe ich angeschrieben, wo ich gemerkt habe, oh, da brauchst du erstmal viele Follower, bis die dir mal antworten. Und du warst direkt am Start, am Anfang und hast mir sofort gute Tipps gegeben und hast mir geholfen, obwohl du ja auch schon im Fernsehen unterwegs bist. Also du bist hier der Profi. Deswegen vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne und erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ja klar, Alex, selbstverständlich helfe ich dir, wenn es irgendwas offen ist. Ich finde, in meinem Podcast geht es ja eben auch darum, Betroffene zu unterstützen und es kann halt auch einfach mal ganz, ganz haptisch beim Podcast eröffnen sein.
Ja, oder mit legasthenischen Problemen oder sonstigen Sachen. Ja.
Fühle ich aber super. Komplett, weil Rechtschreibung und vor allem Satzbau ist auch nicht meine Stärke. Und ich bin dann auch immer sehr froh, wenn mich jemand darauf hinweist.
Ja, ich bin jetzt froh, dass die Jana bei mir im Team ist und dass wir eine gewisse Arbeitsteilung haben. Und da kommt wesentlich bessere Content raus.
Nein.
Sogar mit Episodenbeschreibungen und so. Also, mein lieber Scholli. Aber erstmal, ja, schön, dass du da bist.
Ich freue mich mega, hier zu sein.
Willst du trotzdem kurz ein bisschen was zu dir sagen? Vielleicht kennt dich ja doch einer nicht.
Ja, total gerne. Ich bin Stefanie Bötsch und ich bin vom Beruf Suchttherapeutin. Also ich habe einen Master in Suchttherapie und vom Bachelor her soziale Arbeit und habe schon im stationären Suchtbereich gearbeitet, in der Drogenberatung, in der niedrigschwelligen Konsumaufklärung auf Raves und Festivals. Also war schon in verschiedenen Sparten immer viel unterwegs im Suchthilfesystem. Und seit 3,5 Jahren habe ich eben meinen Podcast Psychoaktiv, in dem ich eben wissenschaftsbasiert, das ist mir extremst wichtig, über Themen zu Sucht und psychoaktiven Substanzen aufkläre und auch vielleicht ein paar Fragezeichen, die vielleicht in der Suchtforschung so entstehen, auch näher beleuchte und auch kritisch beleuchte. Denn es ist halt leider so, dass in der Suchtforschung und auch in der Suchttherapie es einfach auch sehr Stigma durchzogen ist und auch da einige Fehlannahmen unterwegs sind. Und es ist alles so ein bisschen, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin jemand, der wahrscheinlich 3-mal zu oft warum fragt, aber dadurch halt auch eine Menge lernt. Und so ist das halt ein bisschen entstanden, weil wenn du in der Suchtforschung 3-mal warum fragst, bist du schon vor dem schwarzen Loch.
Ja. Das Rabbit Hole.
Ja, und genau, und so ist das alles ein bisschen entstanden.
Wahnsinn. Ja, also für uns bist du ja die Fakten, Steffi, und es ist wirklich so, wenn man sich über ein Thema interessiert und will wirklich genau wissen, was gerade Stand der Dinge ist zu Thema XY, was auch immer, dann findet man bei dir eine Episode und danach ist man bestens abgedatet. Also einfach nur zum Beispiel, wie du das erklärt hast, was da im Kopf passiert und hast dann so Bilder benutzt wie der am Ankunftshafen und die Flotte und dieses und jenes und ohne Scheiß, ich habe halt alles kapiert in dem Moment, ich glaube eine Woche später sogar noch. Jetzt könnte ich es jetzt nicht mehr so wiedergeben, aber ich müsste es wahrscheinlich nur noch einmal hören und dann müsste ich sofort, ah ja, genau. Und das ist halt auch harter Stoff, also es war richtig eigentlich kompliziert, aber du hast es sehr einfach und gut gemacht halt, ne?
Das freut mich total zu hören. Und das Ding ist auch so ein bisschen, kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, mir fallen solche Sachen auch massiv schwer. Also ich bin gar nicht so ein Mensch, der Sachen sehr schnell versteht, sondern eher jemand, der sehr, sehr lange braucht, etwas zu verstehen. Was aber dazu führt, dass ich mich halt massiv mit etwas beschäftige. Und wenn man sich ganz, ganz lange mit etwas beschäftigt, kann man es am Ende auch leicht erklären oder kann Metaphern benutzen. Ich glaube, das ist manchmal schwierig, wenn man Sachen sehr schnell versteht und dann vielleicht auch eine gewisse Oberflächlichkeit kultiviert. Die kann ich mir nicht leisten, weil oberflächlich verstehe ich erstmal nicht so viel. Und deswegen entstehen dann auch so leichter eher so tiefe Erklärungen, weil ich es ja erstmal mir selbst beibringen muss. Und auch das ist schon eine ganz schöne Herausforderung.
Ja. Aber richtig cool, ja.
Absolut.
Also,
ich bin auch ein Riesenfan. Ich stehe ja so, sowohl von betroffenen Seite als auch einfach von fachlicher Seite. Mir hat es letztens so viel gebracht, auch nochmal den ADHS- und Sucht-Podcast von dir anzuhören, weil irgendwie gerade, ich weiß auch nicht, irgendwie kommen gerade ganz viele Menschen mit ADHS, entweder schon Diagnose oder Verdacht auf ADHS zu mir und natürlich auch immer in Kombination mit Substanzen. Und es hat mich so gefreut, dass du mir direkt halt auch deine Podcast-Folge schicken konntest und ich einfach direkt am nächsten Tag, als dann der erste kam, schon direkt voll den Plan hatte, weil so ein Buch liest du halt nicht mal in einem Tag durch.
Nee, absolut nicht. Aber ADHS ist halt einfach auch aktuell ein Thema, das sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Dementsprechend erkennen wahrscheinlich auch viele vielleicht eigene Diagnosen daran oder können sich da ein Bild von machen. Und ADHS ist ja mega mit Sucht verbunden und mit Sucht verwoben häufig. Also wundert mich nicht, Jana, dass so viele bei dir ankommen. Ich hatte auch immer sehr viele Klienten und Klientinnen mit ADHS.
Und ich finde Trauma, das ist noch genauso oft dazugekommen, wo einfach bei uns in der Szene irgendwie bei jedem zweiten, ja, also auch viele sagen, mit der Traumatherapie war mein Durchbruch und so Zeug, habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Finde, das ist genauso wie beim ADHS vom, aktuellen, ne?
Ja, aber was du sagst, Alex, so mit der Traumatherapie war mein Durchbruch. Das sehe ich tatsächlich auch nochmal so ein bisschen anders wie mit ADHS. Einfach von der Dynamik dieser Komorbiditäten, also von dieser Komorbiditäten bedeutet ja sozusagen zwei Diagnosen gleichzeitig oder mehrere Diagnosen gleichzeitig. Denn das Ding ist so ein bisschen bei Trauma und Sucht ist es ja so, dass man dann, wenn man nüchtern wird und eine abstinenzorientierte Therapie hat, sofort dann natürlich nüchtern mit seinem Trauma dasteht und und dann sozusagen dieses Trauma total auf einen einprasselt, wenn man sozusagen nüchtern wird. Bei ADHS hat man es zwar ähnlich mit der, aber man kann relativ viel auch durch Medikation sozusagen ersetzen. Und es hat so ein bisschen eine andere Funktionalität, ne? Aber ich kann gut verstehen, warum dann Traumatherapie wirklich so ein Durchbruch ist, weil man da das halt wirklich, ne? Ohne Substanz steht man halt plötzlich nackt seinem Trauma gegenüber. Das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung.
Und dass da halt der wunde Punkt oft sitzt, ne? Warum man sich selbst medikamentiert. So.
Ja, voll, obwohl das ist ja bei ADHS auch so. Also die Selbstmedikation. Ist ja, also da ist ja dann eher, oder Steffi, wie würdest du das sagen, ist ja die drunterliegende psychische Störung oder Erkrankung ist ja praktisch oft der Grund, dass jemand dann zur Selbstmedikation über Substanzen greift. Aber ich finde auch, der Unterschied bei ADHS und bei Trauma ist ja eher, dass wenn jemand ADHS hat, kannst du, wie du halt schon gesagt hast, Steffi, mit Medikamenten auch arbeiten. Und bei ADHS geht es ja auch viel mehr drum, dass die Leute zum Beispiel auch einfach lernen, ihr Leben an das, also praktisch an die Diagnose ADHS anzupassen und dann besser damit umgehen zu können, besser damit leben zu können, dann vielleicht auch den Konsum gar nicht mehr zu brauchen, weil sie dann wissen, wie sie ihr Leben gestalten können, sodass sie nicht zum Beispiel ständig in der Überforderung sind oder in der Reizüberflutung. Und bei Trauma ist es ja schon auch so, dass du durch eine gute Traumatherapie die Symptome, die du mit der Substanz bekämpft hast, einfach auch wegkriegst. Also dass jemand nicht nur lernen muss, mit einem Trauma zu leben, sondern dass du einfach, wenn ein Trauma geheilt ist in der Therapie, dann hast du ja auch gar keine Symptome mehr. Das heißt, du musst auch nicht mehr lernen, damit irgendwie im Alltag umzugehen, sondern das ist ja einfach weg. Also die Symptome
ganz
sind weg.
Ganz genau, das ist eben so der Punkt. Deswegen sage ich das so ein bisschen, das hast du schöner zusammengefasst als ich auf jeden Fall, weil da ist einfach eine andere Dynamik dahinter. ADHS wird einen ein Leben lang begleiten. Die verschiedenen Symptome können natürlich, je nachdem, wie du schon sagst, wie man damit auskommt, sei es durch Medikamente oder sei es aber auch, ne, sich eine Struktur aufzubauen, zu wissen, was kann ich nicht. Sehr viel. Also bei ADHS geht es meiner Meinung nach, ein ganz, ganz großes Thema ist Selbstfreundlichkeit. Ne? Mhm. Also das Lernen, mit sich selbstfreundlich umzugehen, auch wenn man vielleicht sehr ADHS-typisch Erfahrungen macht, die vielleicht nicht so gut geklappt haben. Genau, und wie du schon sagst, bei Trauma geht es ja auch in der Traumatherapie. Es kann natürlich auch ein sehr aufwendiger Therapieverlauf sein. Mhm. Kommt immer auch so ein bisschen auf die Person und aufs Trauma drauf an. Aber wie du schon sagst, im besten Falle mit einer guten Traumatherapie kommst du da symptomfrei raus.
Ja.
Mhm. Was dann heißt, es ist vielleicht dann auch keine weitere stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung mehr notwendig. Mhm.
Genau.
So.
Also das kann ich zum Beispiel bei mir auch einfach jetzt aus, sag jetzt mal, betroffenen Sicht total unterschreiben, weil ich, seit ich die Traumatherapie gemacht habe, auch absolut einfach keinen Suchtdruck, gar nichts mehr habe. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist einfach weg. Und ich mich schon natürlich auch manchmal gefragt habe, wenn ich mit Menschen spreche, ich habe zum Beispiel einen Klient gehabt, der hatte eine Alkoholabhängigkeit und der war dann im Entzug und hat auch seitdem nie wieder einen Tropfen Alkohol getrunken. Dann hatte der aber eine Suchtverlagerung und ist genau einfach das Gleiche in Grün, nur in den illegalen Bereich gekippt. Und der hat aber heute noch, immer noch Suchtdruck nach dem Alkohol und das fast jeden Tag. Ui. Und ich mich dann halt immer so gefragt habe, wie unterschiedlich das ist, ne? Also wie unterschiedlich Menschen eine Abhängigkeit hatten und wahrscheinlich auch mit ganz unterschiedlicher Ursache. Und was führt dazu, dass der eine nach 10 Jahren immer noch jeden Tag oder fast jeden Tag Suchtdruck hat und bei dem anderen ist es komplett weg? Steffi, was würdest du denn dazu sagen?
Ich wollte gerade sagen, Jana, hast du dazu eine Hypothese? Ich finde das ein super, super kompliziertes Thema. Ich glaube, ein großes Thema, was da reinspielen kann und was meiner Meinung nach auch so ein bisschen zu wenig Beachtung noch findet, da wird ein bisschen besser dran gearbeitet, obwohl weiß ich gar nicht, ob besser dran gearbeitet wird, das ist so dieser Aspekt zufriedene Nüchternheit, beziehungsweise was passiert denn nach der Therapie? Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr beschäftige. Also man hat ja in so einer klassischen Suchttherapie trotzdem auch noch Nachsorge, aber was so Themen, was sehr wenig behandelt wird, sind so alles, was so in die positive Psychologie reinpasst. Ne? Wie bin ich glücklich? Wie gestalte ich mir mein Leben so, dass ich zufrieden bin, dass ich mich entspannen kann, dass ich stolz auf mich sein kann? Also mal ganz weg von den Substanzen und vielmehr hin zu der Frage, wie ist mein schönes Leben? Weil ich glaube, ein großes Problem ist halt, gehe ich in der Sucht in einen dauerhaften Kampf? Also habe ich das Gefühl, ich habe jetzt was verloren und komme da aber auch nicht raus. Also das heißt, jeden Tag trauere ich meiner psychoaktiven Substanz hinterher, trauere ich meinem Konsum hinterher und halte es mit schierer Kraft was ja abnorm ist. Krass, dass der das aushält, ne? Ich hab gerade meine Folge über Stolz geskriptet. Also ich bin da auch sehr gerade in dem Thema drin, ne, was da für eine Leistung vollbracht wird. Und ich glaube, da gilt es tatsächlich sehr aus diesem Kampf auszusteigen, aus dem Kampf so ich versus meine Sucht und hin zu zufriedener Lebensgestaltung. Und dafür haben wir relativ, ich finde allgemein, dass das eigentlich fast nach jeder Psychotherapie, egal ob das jetzt bei Sucht oder bei was anderem ist, sollte man noch irgendwie so 5 bis 10 Sitzungen positive Therapie haben, wo es nicht mehr um die Symptome und den Symptomausgleich geht, sondern, wenn man jetzt mal träumen darf, wirklich darum, okay, und jetzt schauen wir, wie man sich ein zufriedenes, schönes Leben bastelt. Positiv gerichtet. Raus aus dem Kampf, raus aus der Erkrankung hin zum Positiven. Ich glaube, da könnte ein interessanter Hebel sein, um so einen Suchtdruck eben ja auszuhebeln auch.
Ja.
Absolut. Also ich bin total ergriffen eigentlich von dem, was du sagst. Und ich kann das super selbst halt auch nachfühlen. Ne? Es ist ein Unterschied, ob du 10 Jahre lang einfach die Substanz dann weggelassen hast, wo du irgendwann kapierst, ich bringe mich selber um, aber hast nicht kapiert, was eigentlich deine Not war und was du da eigentlich, was für ein Bedürfnis dahinter gesteckt hat, dein Warum. Ne? Mhm. So war es nämlich bei mir ja gewesen. Ich war sehr lang, wird man bezeichnen als clean, ich habe geraucht und an Feiertagen wurde Alkohol getrunken. Also ich war unter den Normalen und habe im neuen Landkreis einfach neu angefangen, ne? Und habe alle Sachen gekappt, die bis vor 30 waren. Wirklich jede Nummer, auch von meinen Cousins und alles halt. Ne? Sonst hätte ich das auch gar nicht gepackt irgendwie. Und trotzdem bin ich ja nochmal auf die Fresse gefallen jetzt als alter Sack, weil ich einfach für mich nie verstanden habe. Ich habe einfach nur es geschafft, viele Jahre es auszuhalten und das Richtige zu tun. Aber an dem Punkt, mich so zu kennen, was brauchst du denn, damit du einfach nüchtern eine Befriedigung oder dieses Loch nicht mehr hast oder was? So nah war ich gar nicht an mir dran, dass ich das hätte überhaupt checken können, weil ich so beschäftigt war mit Kämpfen, Überleben, das Richtige tun. Und das ist halt jetzt auch zum Beispiel ein Grund, warum ich damals unbedingt diesen Podcast starten wollte, weil ich mir gedacht habe, man kann doch nicht so lange clean leben und dann fällst du nochmal auf die Schnauze mit Opiade, meistens bei mir gewesen halt, ne? Und dann habe ich angefangen, Therapie zu machen. Und eigentlich habe ich 3 Jahre Therapie schon gemacht, bevor dann das Ding kam, ich möchte gerne den Podcast machen. Und der war am Anfang auch erstmal für mich, um auch wieder, weil ich bei mir ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn keiner hinguckt, ich kann ja mit mir was machen, was sich gut anfühlt, was ich weiß, ist aber scheiße. Aber wenn es jemand anders das sieht, ist das schon wieder was anderes? Oder ob ich da, weißt du, wenn du das so die Illusion hast, kriegt ja keiner mit. Und mit so einer Geschichte rauszugehen und dann ist das halt rum mit, kriegt ja keiner mit. Also kriegt jetzt jeder genau mit, was mein Werdegang ist und wie meine Geschichte in die Sucht und aus der Sucht und dass das ein paar Mal hin und her und über Jahrzehnte und dass das, jo, ich mach's damit öffentlich, aber das war auch aus der Not heraus, um mir Türen zuzumachen, um mich selbst zu motivieren, weißt du?
Aber auch was für ein riesiges Selbstermächtnis alles. Also, dass du für dich sagst, so, ich gehe raus in diesem, ich verstecke mich. Wenn es keiner sieht, dann ist es auch nicht so, was heißt, dann ist es auch nicht so schlimm, ist vielleicht der falsche Begriff, aber wenn es keiner sieht, da schützt man sich ja hauptsächlich davon, irgendwie beschämt zu werden oder abgewertet zu werden und dann zu sagen, anstatt mich zu verstecken, gehe ich raus und ich stehe zu meiner Geschichte, ist so massiv mutig. Jan, hast du ja genauso gemacht, ne? Und das ist halt so mutig, sich da durchzuschlagen und zu sagen, ne, anstatt mich irgendwie zu verstecken und so mich zu schämen in dem Sinne, ne, versuche ich dann halt eine Sensibilität für dieses Thema zu schaffen und man fängt halt an, sich gleichzeitig der beste Freund zu sein, anstatt sich selbst zu belügen, was ja ein großer Part der Sucht auch ist, dass man immer versucht, sich das irgendwie wieder gut zu reden. Und wenn man natürlich so massiv auch für sich zu seiner Geschichte steht, dann geht man ja aus diesem System raus.
Ja, das sind dann halt diese selbsterlaubniserteilenden Gedanken, die dann mit diesem, es merkt ja keiner, bei mir kommen und dann ist erst der Schritt möglich, was zu tun, wo ich weiß, das ist falsch. Aber man macht es halt trotzdem, weil es sich so gut anfühlt. Mhm. Na, das kennt auch jeder, wo dann Therapie gemacht hat. Das wusste ich aber vorher nicht. Heute weiß ich Selbsterlaubnis. Heute weiß ich, wenn das Teufelchen auf meiner Schulter sitzt und sagt, ey, es ist heute ein Scheißtag und irgendwie fühlst du dich auch ein bisschen grippig und wäre vielleicht heute mal, da weiß ich sofort, was los ist und dann weiß ich auch, ja, danke fürs Angebot, aber meine Entscheidung steht. Ne? Aber ich kapiere mich selber heute und was du jetzt sagst, ist halt nochmal ein Level mehr und das ist das, was mich berührt. Ich bin da nicht mehr an dem Punkt, dass ich einfach das Richtige tue und das Gummiband immer weiter spanne und wann kommt der Tag X, wo mir alles um die Ohren fliegt, sondern ich habe gelernt, ich muss mich für was begeistern. Und wenn ich mich für was begeister, dann fällt es mir nicht schwer, dass ich nicht getröstet und warm gehalten werde, weil ich bin gerade beim Spielen und habe gerade Spaß. Und das habe ich einfach heute viel, viel mehr, dass ich so viele Sachen gefunden habe, außer dem Podcast noch. Und das ist das, was du jetzt auch gemeint hast. Du kannst über Begeisterung und Freude, und da kann ja jeder selber gucken, wenn du natürlich komplett fertig bist, dann weißt du halt gar nicht, was könnte dich begeistern oder dir Freude machen, weil du halt voll durch bist. Da musst du vielleicht auch mal ein Jahr oder zwei einfach mal beißen, aber irgendwann kommt der Punkt, da ist es wahrscheinlich überlebenswichtig, dass du was findest, wo du dich für begeistern kannst und wo du Spaß mit hast.
Absolut. Und, ne? Und das ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Und das ist halt leider auch in Therapien manchmal nicht genügend Platz, weil man halt nur x Stunden zum Beispiel hat und ne, je nachdem, welche Symptome man mitbringt, geht es ja erstmal darum, genau diese Symptome zu behandeln, dass es einem erstmal grundlegend besser geht und ist dann vielleicht eher so in so einem Feuerlöschmodus und das ist total richtig und wichtig und Teil der Therapie. Aber ich glaube eben genau dieser Teil, so dieses Leuchtfeuer für Menschen zu entfachen, dass sie nüchtern so wärmt, das ist halt total wichtig für eine Stabilität und es sollte auf jeden Fall Platz geben, genau das zu bearbeiten, das zu entfachen.
Ja.
Total.
Ich finde, sonst wird es anstrengend. Mhm. Sonst ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man bei mir dann zum Beispiel, bis es mir schlecht genug geht und ich die Möglichkeit habe, dass keiner was mitbekommt, wenn ich Scheiße baue. So.
Ja, und ich meine, man muss ja auch überlegen, wie du schon sagst, ne, dieses was ist ein großer Faktor für Suchtdruck? Ich sage immer zu meinen Klienten, naja, an sich ist der Suchtdruck für dich auch ein emotionaler Kompass, weil immer, wenn du Suchtdruck hast, dann scheint ja irgendwas in der Schieflage zu sein. Und es ist sehr, sehr häufig der Stress. Das heißt, also Stress in irgendeiner Art und Weise. Na, und jetzt stellt euch mal vor, man hat eben nicht für sich das, was einen im Leben so freudig macht. Das heißt, man steht immer so ein bisschen unter Stress, weil man ja auch nicht konsumiert. So, ne? Mhm. Und dass dann auch die ganze Zeit Suchtdruck rauskommt, ist ja völlig nachvollziehbar.
Mhm.
Und trotz allem Hut ab nochmal, sich trotzdem dafür zu entscheiden.
Mhm.
Ja, und das ist halt auch was, wir dürfen immer wieder hinfallen. Wichtig ist einfach, dass du dich jedes Mal wieder neu entscheidest fürs Clean-Sein und dass du guckst, dass die Abstände größer werden und dass einfach die Richtung passt. Und dann ist es scheißegal. Es gibt ja nochmal das Ding mit den Vorfällen und den Rückfällen und so. Müssen wir jetzt nicht genau erörtern. Das kann man alles, reden wir mal über die Sache an sich, über die Thematik, wie es denn ist, aus so einer Sucht rauszukommen. Ne? Und da finde ich, die Grundlage ist Wissen, was ist das Pflaster für mich, was ist die Funktion da davon und dann ganz viele neue Sachen zu finden, die ähnlich das dir geben oder vielleicht auch was ganz anderes, scheißegal, Hauptsache du verlierst dich wieder im Leben und nicht im Schmerz.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist eben der Punkt, ne? Sich dem Leben verlieren, ne? Und auch, ich glaube halt auch diese Neugestaltung des Lebens. Also man hat das ja sehr, oder ich habe das auch sehr häufig, dass Klienten so vor allem am Anfang ihres Weges am besten genau das gleiche Leben wie vorher führen wollen, nur nüchtern. Und es ist erstmal eine harte Erkenntnis auch, dass vielleicht manche Freunde nicht zu einem passen, weil zum Beispiel immer truff sind oder immer besoffen und man eh kein gerades Gespräch mit denen führen kann, nüchtern. Das sind harte Erkenntnisse, die man manchmal machen muss, dass Feiern nüchtern keinen Spaß macht. Das
Absolut.
muss man aber auch nicht
Ja.
nüchtern Spaß. Also, ne, es gibt Leute, die tanzen
Ja.
total gerne nüchtern und manche erkennen halt für
Ja.
sich, ah ja, scheiße, ich mag überhaupt kein Techno. Was habe ich denn die letzten,
Zehn Jahre.
was habe ich denn die letzten 10 Jahre gemacht? Ne? Und ihr lacht jetzt, aber
Ja.
das habe ich,
Ja.
dass Menschen gerne nüchtern werden wollen oder ihren Konsum radikal reduzieren. Und meistens bedeutet das auch erstmal im Feierpunkt, also im Feierkontext, darauf zu verzichten. Ne? Und dann kamen die dann so, Alter, Frau Bitsch, Techno ist ja richtig langweilig. Was habe ich denn die letzten Jahre gemacht? Also so, und ich so, naja. Es ist halt einfach die Funktion von MDMA oder andere psychoaktive Substanzen, dass man Musik richtig dolle reinfühlt und da eignet sich vielleicht Techno zum Beispiel sehr gut. Und manche können die Musik noch viel mehr genießen. Gibt beides, ne? Und das darf man halt für
Ja.
sich nüchtern neu erfahren und dann halt danach sein Leben ausrichten. Und es ist, ne, das ist ja auch, also manche sehen das dann so ein bisschen an als Versagen, wenn sie zum Beispiel bei Feiern nicht genauso viel Spaß haben, nüchtern als ohne als mit Substanzen. Das ist ja totaler Quatsch. So, das wird sich neu
Ja.
ausrichten und darf man, da ist es schön, so eine super neugierige Haltung anzunehmen, zu gucken, was ist mir eigentlich nüchtern wichtig? Was macht mir Spaß? Was sind meine Bedürfnisse? Und da kommen dann
Genau.
manchmal absolut für alle Personen überraschende Sachen raus. Aber es ist ein sehr schöner Prozess. Man muss dem aber so offen gegenüberstehen.
Genau. Und vielleicht, wenn man es auch in dem Moment null fühlen kann und alles ist nur hoffnungslos, aber man darf neue Sachen in sich entdecken und vielleicht dann üben damit und ja, damit was machen. Auch wenn man sich das erstmal gar nicht vorstellen kann, weil das alles sehr dramatisch ist, vielleicht erstmal mit dem aufzuhören, mit dem harten Konsum oder so, ne? Aber das genau darum geht's. Es geht nicht darum, jetzt ist Ende des Spaßes und jetzt wird halt mal nüchtern, damit du nicht stirbst, sondern der Spaß soll eigentlich jetzt erst anfangen und das, was du vorher gemacht hast, war so ein Tanz mit Krücken. Versuch mal ohne Krücken zu tanzen. So, dann weißt du wirklich, was Tanzen ist und da vielleicht so, weißt du, so zu locken und die Freude zu finden und dann zu merken, ja scheiße, eigentlich war ja der Konsum ein Verzicht und nicht umgekehrt. Und wir reden nicht von gesundheitlichen Sachen, sondern wirklichen Verzicht, dass du lernst, mutig ein schönes Leben zu leben, dir, ich, ne, also Jana, ich sage mal dann artgerecht, aber da musst du dich erstmal selber kennenlernen. Ich habe jetzt erst die letzten paar Jahre mich neu aufgestellt und so kennengelernt und auch beruflich mich dann nochmal ausgerichtet und so, damit ich eben nicht zu viel und zu hart arbeiten muss oder wie auch immer, dass ich das so machen kann, dass ich jeden Morgen mir die Zeit nehme, in die Begeisterung zu kommen, bevor ich die Haustür verlasse. Und das kann ich nicht in einer halben Stunde nach dem Aufstehen. Aber das musste ich halt alles lernen und dann halt auch die Konsequenz ziehen. Ja, dann kann ich halt erst 3 Stunden nach dem Aufstehen beim Kunden erscheinen. Ist halt so. Geht alles heutzutage.
Das ist
Aber
sehr
man.
selbstfreundlich von dir.
Ja, ich kann aber auch anders da nicht, weil sonst ich komme mit diesem Leistungsdruck. Ich hätte jetzt fast gesagt, noch nicht so zurecht, aber nee, ich will da auch gar nicht, ich möchte gar nicht so reinpassen, was manche machen. Wenn 70 Stunden Woche, dann nur 70 Stunden spielen, weil ich 70 Stunden Spaß gehabt habe und wollte nicht aufhören. Aber 70 Stunden oder nicht einmal 50 Stunden Malochen gibt es nicht mehr. Ja. Das ist meine größte. Mein größter Weg daraus, da war der Podcast nur eine Sache. Da geht es ja auch um Begeisterung. Also das Gespräch jetzt mit euch beiden zum Beispiel. Das berührt mich, das begeistert mich und das ist das Beste, was ich für meine Gesundheit tun kann, eigentlich dieses Projekt. Und da gibt es mittlerweile sogar noch ein paar andere Projekte, sage ich. Ne? Da ist noch mehr dazugekommen. Und das hilft mir einfach, wenn es mir mal wieder schlecht geht. Aber ich habe zum Glück keine Connections mehr. Ich könnte keine Scheiße bauen, wenn ich wollte. Höchstens, ich müsste an der Hauptbahnhof fahren halt und irgendwelche mich abziehen lassen von irgendwelchen Leuten. Aber das ist richtig gut. Das habe ich auch schon wieder im Endeffekt, ja, aber so funktioniert es nicht. Die Telefonnummern löschen und so oder den Landkreis wechseln ist auch eine super Basis, um dir überhaupt erstmal eine Chance zu geben. Aber wenn du nicht in die Freude kommst in dein Leben, dann wird es einfach anstrengend bleiben. Mhm. Und das hast du eigentlich am Anfang gesagt. Und das habe ich jetzt nochmal so mit meinen Worten, meiner Geschichte ein bisschen bestätigt und wiedergegeben, wie wichtig das ist, weil wo soll denn die Kraft herkommen sonst?
Absolut, absolut.
Ja. Hattest du eigentlich selbst mal Suchtthemen oder bist du wirklich nur der Profi?
Also ich spreche ja nie über meinen eigenen Konsum und dementsprechend mache ich das auch hier nicht, weil ich einfach als Wissenschaftlerin auch eben auftrete, beziehungsweise ja wirklich mich wissenschaftlich annäher. Und ich habe mich sehr bewusst dazu entschieden, egal in welcher Art und Weise das ist, sei es, ich bin mein Leben lang straight edge oder ich habe Konsumvorgeschichte, nicht als Projektionsfläche zu gelten. Denn mir und meiner Arbeit ist es halt schon immer wichtig gewesen, dass Menschen sich natürlich läuft, also natürlich fließt mein eigener Charakter und auch meine eigene Einstellung in meinen Podcast rein. Ich bin ja keine Maschine. Aber ich persönlich wollte um mich rum nie so eine Projektionsfläche bilden, weil ja Leute für mich sich sozusagen mit ihren Geschichten, mit meinen Inhalten was rausholen sollen. Also nicht im Sinne von, ich will so sein wie irgendjemand, sondern ich informiere mich durch meinen Content und daraus entwickle ich mich weiter. Und da finde ich persönliche Geschichten von mir selbst eher störend in dem Sinne. Und das ist auch in der Therapie so, weil das hört man, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiges Thema, weil häufig ja auch, und das hat man in der Suchttherapie noch viel, viel häufiger, dass so ein bisschen verlangt wird, dass der Suchttherapeut, die Suchttherapeutin so ihre eigene Konsumvorgeschichte offenlegt. Und da muss man sich halt immer so ein bisschen überlegen. Ich kann komplett verstehen, wenn Menschen gerne mit Menschen reden möchten, die Selbsterfahrung haben. Ne, dafür gibt's großartige Selbsthilfegruppen, die genau das anbieten. Und ich glaube, da geht's halt auch sehr viel um Angst, weiter stigmatisiert zu werden. Ne? Also jemand, der schon mal selbst illegalisierte Substanzen oder sowas konsumiert hat, da kann man schon mal sicher sein, dass man vielleicht nicht weiter stigmatisiert wird. Aber in der Suchttherapie, also wenn es wirklich um den therapeutischen Kontext geht, da geht's ja wirklich nur um einen selbst. Und wenn man, und zu viele Informationen über die Therapeutin können in so einem Prozess tatsächlich störend sein. Es ist wahrscheinlich einfacher einzusteigen, keine Frage, aber im Prozess kommt man relativ schnell dahin, dass man dann so sagt, naja, wie war es denn bei Ihnen, ne, wie ist es denn, ne, was können Sie denn für eigene Erfahrungen mitbringen? Aber meine eigenen Erfahrungen, die sagen überhaupt nichts über die andere Person aus. Ne? Und deswegen war es mir schon immer unfassbar wichtig, eben diese Projektionsfläche gar nicht erst zu liefern. So, mein Ansatz ist eher eine Informationsfläche zu liefern. So, und deswegen ist das für mich auch immer relativ off-topic.
Ja, verstehe.
Weil, genau, ich bin der Meinung, kann sein, dass die sich auch nochmal ändert. Bringt ja erstmal niemanden was.
Ja, hat beides was.
Absolut, ich will damit das andere gar nicht abwerten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber es gibt relativ wenig Content, der nur Wissenschaftscontent macht. Und es gibt großartige Podcasts wie euer Podcast und von anderen, die total die Betroffenenperspektive sagt. Aber ich bin tatsächlich mit meinem wissenschaftsbasierten Podcast, gibt noch ein, zwei andere, relativ allein auf der Flur sozusagen. Ne? Und dementsprechend darf man ja auch das Angebot der Konsum- und Sucht-Podcasts schön diversifizieren.
Auf jeden Fall.
Schön ist, dass sich da was tut einfach, ne? Und es ist ein Riesen-Need. Oh, das ist auf jeden Fall klar.
Absolut.
Ich finde es auch total gut. Also
ich habe jetzt gerade überlegt, weil eigentlich, Diana, für mich bist du auch auf der Profi-Seite, aber hast ja deine zumindest grob deine Vorgeschichte geteilt. Also du bist ja genau das andere Lager und es ist aber auch sehr professionell und hat halt auch seine Qualitäten. Also ich habe dich komplett verstanden, Stefanie. Und was ich mache, ist wieder was ganz anderes. Das ist wirklich so Selbsthilfegruppenmäßig. Aber die Jana ist ja auch studierte.
Psychologierte.
ja, eine Psychologierte, genau.
Genau.
Na, und das finde ich mega eigentlich auch, wenn du musst halt deiner Verantwortung gerecht werden, dass du jetzt keinen zusammen durchziehen gehst oder was weiß ich was. Das wäre natürlich...
Das wäre der größte Spaß.
Aber wenn man sagt, du, ich habe das früher auch gemacht, aber hast natürlich dann auch einen Weg vorzuweisen, wie war denn... Das ist auch das Konzept von dem Podcast ja ein bisschen so. Ich hätte gern irgend zum Schluss ganz viele Wege, wie es rein, aber vor allen Dingen, wie es wieder rausging.
Ja.
Weil es bei jedem halt ein bisschen anders da ist.
Ja, bei mir ist tatsächlich schon auch also gerade wenn ich Suchtberatung mache, ne, oder wenn auch Leute jetzt bei mir im Mentoring sind, da spielt meine Geschichte halt auch keine Rolle. Ich hatte auch schon mal eine Klientin, die hat mich dann auch immer mal wieder so gefragt, ja, wie war das denn bei dir und wie hast du das denn da rausgeschafft? Und dann habe ich aber immer wieder halt genau das gesagt, was du eben auch gesagt hast, Steffi, so, mein Weg bringt dir an dieser Stelle nichts. Es ist wichtig, dass wir hier einen Weg finden, der für dich passt und der dich weiterbringt und der dir halt hilft. Weil es jetzt einfach immer nur so zu machen, wie ich es gemacht habe, dann hast du also so dieses, ne, das ist ja auch, ich weiß noch nicht, weil ich ja noch nicht die Therapieausbildung gemacht habe, wie stark das auch in der Therapie dann der Fall ist. Aber gerade im Coaching geht es ja ganz viel darum, dass die Coaches einfach wirklich den Weg für sich finden, der halt für sie passt und halt wirklich auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, in sich reinzuspüren und eben nicht immer nur das zu machen, was halt in 1000 Büchern steht oder was halt Person XY gesagt hat, sondern halt wirklich zu gucken, was will ich, was brauche ich und was hilft mir wirklich weiter.
Und das ist halt eben der Punkt und das finde ich genau so, wie du das beschreibst, denn es ist natürlich dann auch eine gewisse Herausforderung, die sich mitbringt, wenn man mit der eigenen Geschichte raus ist, dass man sozusagen gerne als Projektionsfläche genutzt wird, und ich finde das total gut, weil wie du sagst, ne, und das gilt halt auch von Betroffenen zu betonen, und das funktioniert bei manchen besser und bei manchen weniger gut, dass der eigene Weg niemals der Königsweg ist. Das war dein eigener persönlicher Königsweg. So.
Genau.
Ja. Und so einen Anspruch zu erheben, ist ganz, ganz schwierig. Und ist auch diffamierend gegenüber dem Leidensdruck von anderen Menschen.
Ja.
Wenn man den sozusagen seine eigene Lösung drüber stülpt. Und da sind viele Dynamiken, die ich auch, ne, mit verschiedenen Entwicklungen, die ich so beobachte, echt mit einem großen Stirnrunzeln betrachte, wo ich finde, dass Suchtphänomene sehr simplifiziert wieder gezeigt werden, wo ich sage so, ja, bloß weil deine Suchtgeschichte so war, kannst du nicht sagen, dass alle Suchtgeschichten so waren, aber solche Aussagen werden teilweise getroffen, und das tut mir dann teilweise auch echt Leid für Betroffene, die sich vielleicht nicht mit der Person identifizieren können und sich dann falsch fühlen oder. Ne? Und da braucht es unfassbare Sensibilität, wenn man in diesem Grenzbereich selbst betroffen sein und professionell arbeiten handelt.
Mhm. Ne? Genau, ich muss ja nicht professionell arbeiten. Ich habe nur ein schönes Projekt ins Leben gerufen. Das ist ja mein Vorteil dann euch gegenüber.
Das stimmt.
Ja. Ich kann noch Scheiße erzählen. Nee, aber du bist eigentlich der absolute Vollprofi, aber haust am Anfang gleich halt so Zeug rein, wie, ja, normal müsste die Therapie halt da, wo sie dann aufhört, weil das sind auch wirklich so Punkte, da kann man mal ansetzen, wo es dann scheitert und warum die Statistiken teilweise so schlecht sind, weil einfach die Leute nur entgiften. Dann schaffen die das teilweise in so einer Käseglocke-Therapie-Situation zu bestehen. Und wenn sie es nicht geschafft haben, finde ich, ihr Warum oder sich so kennenzulernen, dass sie diesen Weg gehen können, was kann ich denn Schönes aus meinem Leben noch machen, oder ne, dann wird es so ein Drehtüding. Mhm. Dann kannst du 10 Therapien machen. Und ja.
Ja, da wollte ich gerade mal reinkrätschen. Ich mache das gerade nebenher auf, denn es heißt ja immer, die Statistiken seien so schlecht. Und da würde ich vielleicht mal ganz kurz Zahlen reinwerfen. Ich habe sie mir auch hier gerade geöffnet, weil die ist gar nicht so schlecht, wie immer getan werden. Und hier habe ich die also darüber kann man sich streiten. Also hier geht es um Abstinenzquote. Also der Erfolg einer Therapie wird halt bei der Sucht an der Abstinenz gemessen. Aber schauen wir mal rein. Bei Alkohol und Medikamente, das war jetzt bei Alkohol und Medikamente waren es 75%.
Was? Rückfall oder
nee, waren nach Erfolg nach der Jahreskatamnese.
Ah, okay.
Genau.
Also nach einem Jahr wurde geguckt, wie viel Sinn noch
genau, genau. So.
Okay.
Hier, genau. Sorry, 75. Ich habe jetzt währenddessen geschaut. Aber es sind genau 75, die nach einem Jahr noch abstinent waren. Und
Bei
Alkohol und Medikamenten. Und das ist eine Menge. Und bei illegalisierten Substanzen hatte ich es auch mal irgendwo, aber ich kann es gerade nicht sagen, wo.
Wow.
Aber es ist halt, weil es wird immer so getan, als würde nur 20% schaffen.
Ja, ja.
Und das ist einfach Quatsch.
Ach, und es Quatsch. Ist, es heißt bei Opiatenleuten gibt es dieses, ja, 9 von 10 schaffen es nicht.
Ja, so, und auch das ist nicht richtig. Also es ist so ungefähr bei 50%, 60% bei illegalisierten Substanzen in den offiziellen Zahlen, die wirklich nach einer stationären medizinischen Entwöhnung schauen. Also wenn du wirklich eine Reha durchziehst, dann hat man natürlich die Abbruchquote, da sind wir dann nochmal ein bisschen geringer. Aber da ist ja eh die Frage, so okay, wenn man sich gar nicht auf eine Therapie einlässt, dann kann man ja auch nicht die Therapie messen, ob die gewirkt hat.
Mhm.
Ne?
Ja.
Obwohl ich auch nicht sagen möchte, dass jeder, der abbricht, sich nicht auf eine Therapie eingelassen hat. Da will ich mir jetzt auch nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Aber grundlegend, und ich finde das immer sehr schwierig, weil bezüglich Therapie oder bezüglich Sucht wird immer von so einer geringen Erfolgsquote geredet. Deshalb möchte ich mal was reinwerfen, weil ich finde das nicht richtig. Man muss erstmal überlegen, dass man davon ausgehen kann, dass die meisten Menschen Selbstheiler sind. Und das ist ein Bereich, der gar nicht angeschaut wird. Wenn man mal überlegt, wie viele statistisch schon allein alkoholabhängig sein müssten und wie viele am Ende in den Therapien landet und dann vielleicht noch die Sterbequote mit reinmacht, dann fehlen da ganz schön viele Leute. Und das ist so ein bisschen der Punkt zu gucken, dass viele Menschen sich erstmal selbstständig aus ihrer Sucht heraus entwickeln, was super schwer zu messen ist, weil die sind ja nirgendwo. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Selbstheilerstudien, habe meine Masterarbeit in Selbstheilerstudie gemacht, werde wahrscheinlich auch in meiner Promotion Selbstheilerstudien machen, weil man da halt eben Menschen erreicht, die ganz unkonventionelle eigene Wege finden, um sich aus ihrer Sucht herauszuentwickeln. Das ist unfassbar interessant. So, das heißt, wir haben erstmal diese, und das bedeutet aber natürlich auch nicht, dass die Menschen, die es nicht alleine schaffen, schwächer sind oder sonst was. Es ist auch immer wichtig zu betonen.
Ich habe sogar immer anders gesagt. Ich habe es gesagt, ich habe es versucht, aber ich habe es halt nicht so. Für mich war nichts gebacken. Ich musste mir alles selber backen halt einfach. Und bei der Jana war es ja auch ähnlich. Es war jetzt nicht aus Verweigerungsgründen, sondern ich musste das selbst für mich machen, weil das was ich bekommen habe, so nicht funktioniert hat zu dem Zeitpunkt. Sagen wir es mal so.
Absolut. Und das ist wahrscheinlich die große Masse der Menschen, die ja, nicht aktiv in die Sucht gehen. Und die werden da immer so ein bisschen weggedacht. Nun, dann haben wir natürlich die ganzen Menschen, die erfolgreich eine Therapie machen. Da haben wir ja auch gerade gehört, das ist eine Menge. Also es wird. Und ich finde, das sind so schlimme, entmutigende Nachrichten. Deswegen möchte ich da gerne dagegen schießen. Sehr viele Menschen schaffen es erfolgreich, sich aus ihrer Sucht herauszuentwickeln. Und du kannst es schaffen, lieber Hörer.
Ich habe von Kopf bis Fuß Gänsehaut, Debbie. Ja, richtig geil. Also hätte ich... Jana, wusstest du das?
Das ist so krass, das wusste ich auch nicht, ne. Aber ich bin halt echt. Aber da bin ich auch wieder das Gegenteil. Ich bin ja gar nicht so der Faktenmensch. Ich muss mir immer alles wieder anlesen, weil ich mir sowas auch immer super schlecht merken kann.
Deswegen ist es doch schön, dass wir alle so verschieden sind und dann kann jeder das machen, wo er sich am meisten für begeistern kann und dann haben wir überall voll die Spezialisten.
Ja, und man muss ja auch immer gucken, in welchem Bereich man arbeitet. Ich arbeite natürlich aktuell auf einer sehr theoretischen Basis, weil ich halt so dieses ganze Suchtforschungssystem mit meinem Podcast gerne auf links drehe. Das ist mein Ding. Und natürlich habe ich dann solche Argumente im Hinterkopf, weil die einfach wichtig zu machen sind.
Total.
Wahnsinn. Richtig klasse. Also, und bei dir, ich sag mir, es ist mir eigentlich auch gerade egal, was deine eigene Vorgeschichte ist, weil es wirklich für dein Konzept und für das, was man von dir bekommt, zum Beispiel beim Podcast hören und so, wirklich gar keine Relevanz hat. Du hast ja gesagt, teilweise hast du ja Sachen, wo du auch lernen musstest, ne, für die Ausbildung dann als Podcast-Folge umgemodelt, um so dann zu lernen und so Zeug auch, ne?
Absolut. Also mein Podcast war ja, ich habe den ja angefangen noch vor meiner Suchttherapieausbildung. Nee, während meiner Suchttherapieausbildung habe ich angefangen. Also inzwischen nach 3,5 Jahre Podcast-Folgen produzieren hat es natürlich auch, mein eigener Lernfortschritt war natürlich auch enorm. Aber am Anfang ging es auch viel darum, so lern mit mir, ne? Begleite jemand sehr Junges, der auf dem Weg ist, wirklich in die Suchtforschung richtig tief einzutauchen. Das alles hat mal einen Anfang und kann auch dazu führen, dass ich vielleicht mal an ältere Folgen mal einen Einsprecher mache, wo ich merke jetzt 2024, hey, da muss man vielleicht was korrigieren.
Ehrlich?
Mache ich mal, ja. Beziehungsweise kommt drauf an, wenn mir gerade was akut auffällt, dann spreche ich manchmal noch so einen 2024 Steffi meldet sich Ding rein. Aber das habe ich jetzt auch noch nicht bei vielen gemacht.
Also du nimmst es schon sehr ernst.
Ich nehme es extremst ernst, weil ich weiß halt auch. Ja. Ne, jeder soll natürlich nochmal zusätzlich seinen eigenen Research machen, aber man muss sich halt mal überlegen, was ich für, und das macht mir selbst manchmal Angst, muss ich schon sagen, oder was heißt Angst, ne, setzt mich natürlich auch gewissermaßen unter Druck, weil ich kriege ja schon Nachrichten, dass Menschen Konsumentscheidungen aufgrund meiner Podcast-Folgen machen. Ne, die sagen, dank deiner Folge XY habe ich mich gegen diese Substanz entschieden.
Genau, wollte gerade sagen, weil das müsste genau in diese Richtung passieren, weil das wäre dann die logische Konsequenz deiner Arbeit, dass vielleicht jemand, bevor er die Erfahrung macht, so viel Informationen hat, dass er sagt, okay, nee, das spare ich mir lieber.
Genau, oder halt eine informierte Entscheidung trifft. Man kann sich auch dafür entscheiden. Aber, aber informiert ist zu tun, das ist ja sozusagen der Punkt. Aber es ist natürlich schon krass, weil man darf halt nicht vergessen, ich werde voll oft angeschrieben, liebes Psychoaktiv-Team. Ich so, ja, welches Team? Das bin halt ich. Das ist...
schön, wäre geil, ja.
Ne, das ist halt, glaube ich, was vielen Menschen nicht bewusst ist, dass ich mir relativ sicher bin, dass so ein Podcast wie Huberman Lab ein komplettes Research-Team hinten dran hat, den die Folgen baut. Ne? Der setzt sich ja nicht hin und recherchiert seine Folgen selbst. Ja, ne? Ich meine, das ist halt ein komplettes Unternehmen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld der umsetzt. Und ist ja auch völlig okay, das will ich gar nicht negativ bewerten, aber es ist ja bei mir immer noch eine One-Woman-Show mit ein bisschen Unterstützung im Schnitt, aber so alle Recherchetitel, das geht ja alles sozusagen über meinen Kopf. Und das ist schon, also ich liebe es über alles, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung, also eine große Verantwortung, die man trägt.
Ja, Aber es wäre natürlich auch schön, wenn jemand, der sich da so einbringt und auch so viel wertvolle Informationen zur Verfügung gibt, dass da auch wieder was zurückkommt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also du hast bestimmt auch Möglichkeiten, wo man dir was spenden kann oder ein PayPal-Konto oder irgendwas. Und das wäre auch voll cool, wenn wir das dann über die Jana laufen lassen können. Aber dass ich es dann in die Shownotes reinhau, weil so jemanden wie dich sollte und muss man einfach unterstützen.
Das ist total lieb und gibt es auch. Ein bisschen Geld verdiene ich tatsächlich inzwischen auch mit meinem Podcast. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber ja,
das machen wir.
Das ist natürlich.
Oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also mir reicht es auf jeden Fall, also ne, wir müssen da jetzt keinen Spendenlink promoten. Ich freue mich über jeden Hörer, der Bock hat, sich tief mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das steht bei mir viel mehr im Mittelpunkt, Menschen zu informieren, weil wir haben so viel Stigmatisierungsprobleme in diesem Bereich. Und für mich ist einer der Haupthebel, das so ein bisschen zu erleichtern, ist Aufklären. Und das ist so, so wichtig. Na, mir geht's gut. Ich habe das ist mir so eigentlich das Allerwichtigste.
Ja, aber trotzdem hättest du es verdient und von daher, also ich möchte dich da gern unterstützen und dass wir da was reinhauen in die Shownotes.
Das ist super lieb von euch.
Ja.
Sehr, sehr gern.
Es geht auch um das Ding Konsumkompetenz einfach, ne? Und weiß nicht, ob der Roman das Wort wirklich kreiert hat, aber das Gerücht geht ja so rum.
Nee, aber also Konsumkompetenz ist ein Konzept aus den 90ern und das wurde geprägt von der Frau Barsch. Und die hat ein Buch darüber geschrieben und das ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre draußen. Das heißt, nein, Roman hat Konsumkompetenz nicht konzipiert, das war Dr. Barsch. Okay. Die war auch zu mir schon beim Podcast zum Thema Selbstmedikation mit Cannabis.
Ich weiß.
Wo sie forscht, genau.
Ich alle Folgen gehört habe.
Ja.
Logisch.
Genau. Und die Gundula Barsch, jetzt habe ich den Vornamen, auch Gundula Barsch hat das Wort Konsumkompetenz geprägt und konzipiert.
Okay. Aber trotzdem arbeiten wir alle ein bisschen da dran und auch an der Entstigmatisierung einfach.
Absolut. Deswegen will ich Romans Arbeit nicht kleinreden, aber ich finde die Lorbeeren zu den Menschen, denen sie gehört. Und
auf jeden Fall.
Ja. Ja, und wir arbeiten ja alle dran. Das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Und dann habe ich mich ja sogar selbst damit eingeschlossen. Ja. Also von daher teilen wir den Kuchen auf. Ja. Wir sind jetzt schon eine Weile dabei. Hast du noch was, was du fragen wolltest jetzt? Ich meine jetzt erstmal die Jana.
Ich bin wunschlos glücklich.
Ich habe jetzt noch ein paar Sachen während dem Gespräch aufgeschrieben, aber Thema Substitution zum Beispiel oder, aber das werden jetzt lauter, sind zu große Themen, das müssen wir nicht aufmachen. Und ich glaube, das, was die Folge ausmacht, ist schon rumgekommen. Wie siehst du das, Steffi?
Absolut. Mir war irgendwie auch dieser positive Blick nach der Therapie total wichtig. Das haben wir irgendwie sehr schön rausgearbeitet. Mhm. Ich fand es wunderschön, mit euch zu sprechen.
Gleichfalls.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Auf jeden Fall.
Und ja, ich bin harter Fan auf jeden Fall.
Das ist voll lieb. Dankeschön.
Dito. Ganz, ganz große Fan.
Dann machen wir zu, oder?
Will ich auch sagen. Steffi, vielen, vielen Dank auch von mir nochmal, dass du da warst. Es war mir wirklich ein Fest. Ich freue mich schon auf die Folge.
Ebenfalls, ihr Lieben.
Also, dann verabschieden wir uns.
Bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.